SRF 2 Kultur.
Reflexe heute mit Literatur im Gespräch. Mein Name ist Esther Schneider. Ob schwarz sein in den USA oder Frau sein in Somalia, beides ist nicht immer einfach. Zwei junge und erfolgreiche Autorinnen mit afrikanischen Wurzeln machen dies in ihren neuen Romanen zum Thema. Wir reden heute über Americana, das neue und dritte Buch von Chimamanda Ngozi Adichie. Sie ist 37 und bereits ein Star am Literaturhimmel im englischen Sprachraum. Und über Der Garten der verlorenen Seelen, der zweite Roman von Nadifa Mohammed, eine 33-jährige Somalierin, die seit Kindheit in England lebt. Ihre Romane spielen aber beide in ihrem Herkunftsland Somalia. Und über diese beiden Bücher diskutiere ich heute mit der Literaturkritikerin Bernadette Konrad und dem Afrikakenner Rudi Küng. Zwei junge afrikanische Autorinnen, beide leben nicht mehr in ihrem Heimatland, beide sind etwa gleich alt und treten in die Fußstapfen, kann man vielleicht fast so sagen, ihrer literarischen Großväter wie Nuruddin Farah aus Somalia oder Chinua Achebe aus Nigeria. Bernadette Konrad, Rudi Küng, Sie kennen die Bücher von beiden Autorinnen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, so ein erster Leseeindruck zu diesen beiden Büchern.
Ja, Nadifa Mohammed thematisiert drei Frauen. Sie erzählt von über drei Frauen. Der Motor des Buches ist der ausbrechende Bürgerkrieg in Somalia. Und was mir da ganz stark geblieben ist, ist die hoch alarmierte Stimmung, die eigentlich das ganze Buch durchzieht. In dieser Alarmiertheit erzählt sie von diesen drei Frauen aus drei Generationen. Das macht das Buch sehr zugespitzt. Bei Adichie hat man etwas ganz anderes. Das war eigentlich ein Buch, für das ich Nächte durchgelesen habe, weil es mich völlig hineingenommen hat in diese Geschichte einer jungen Nigerianerin, die ihren Identitätsweg zwischen Afrika und Amerika sucht. Und aus diesem ganz persönlichen Buch wird dann plötzlich eines, das stark von sozialen Erfahrungen handelt, nämlich wie sie wie eine besessene soziale Codes entziffert. Sie wird zur Bloggerin. Das hat mich sehr beeindruckt.
So Nächte durchgelesen, Rudi Küng?
Ja, ich habe auch Nächte durchgelesen und mein Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen meine Angst vor Ife Melu, der Hauptfigur im Roman Americana von Adichie, die wuchs ständig und ich habe gedacht, sie ist zu allem fähig, sich selber das Leben schwer zu machen. Das hat mich wirklich intensiv beschäftigt. Und beim Buch der Nadifa Mohammed, da habe ich gelitten. Gelitten über das grenzenlose Leid und diese fürchterliche Bösartigkeit der Menschen, die sich dieses Leid antun.
Darüber reden wir. Ich schlage vor, wir steigen ein mit Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Ihre beiden vorherigen Bücher waren in Nigeria angesiedelt und das neue Americana, das spielt, wie der Titel sagt, zum einen Teil in den USA, wo die Autorin heute auch lebt, dass sie pendelt zwischen Lagos und den USA. Und salopp gesagt ist Americana aber auch eine große Liebesgeschichte mit einigem politischen Zunder. Ife Melu, die Hauptfigur, ist eine smarte und eigenwillige Nigerianerin, die eben Ihnen, Rudi Küng, Angst einjagt, kann man sagen. Und die wandert in die USA aus und nach anfänglich harten Jahren schafft sie, sein Stipendium zu kriegen. Und sie integriert sich relativ schnell und macht dann als Bloggerin Karriere. Doch obwohl sie zuerst mit einem weißen Mann liiert ist und dann mit einem Afroamerikaner, verlässt sie die USA und geht nach Nigeria zurück und sucht da ihre Jugendliebe. Die Autorin thematisiert in ihrem Roman eine neue Generation von gut ausgebildeten Immigranten, die sich aber doch immer in ihre Heimat zurücksehnen. Als Einstieg in das Buch hören wir jetzt den Anfang. Es liest Sandra Werner.
Princeton im Sommer roch nach gar nichts. Und obwohl Ife Melu das friedliche Grün der vielen Bäume, die sauberen Straßen und stattlichen Häuser, die maßvoll überteuerten Geschäfte und die ruhige, unwandelbare Atmosphäre wohlverdienter Eleganz mochte, war es das Fehlen eines Geruchs, das ihr am besten gefiel. Vielleicht, weil alle anderen amerikanischen Städte, die sie kannte, unverwechselbar rochen. Philadelphia roch modrig nach Geschichte, New Haven roch nach Verwahrlosung, Baltimore roch nach Salzlake und Brooklyn nach sonnenwarmem Abfall. Aber Princeton roch nach gar nichts. Hier liebte sie es, tief durchzuatmen. Sie liebte es, den Ortsansässigen dabei zuzuschauen, wie sie ausgesprochen höflich Auto fuhren und ihre neuesten Modelle vor dem Biosupermarkt in der Nassau Street oder vor den Sushi-Restaurants oder der Eisdiele, in der es Eis in 50 Geschmacksrichtungen gab, oder vor dem Postamt abstellten, an dessen Eingang sie von überschwänglichen Mitarbeitern begrüßt wurden. Sie mochte den Campus, gravitätisch vor Gelehrtheit, die neogotischen Gebäude mit ihren weinbewachsenen Mauern und die Art und Weise, wie sich im Halbdunkel des Abends alles in eine gespenstische Szenerie verwandelte. Am meisten mochte sie es, dass sie an diesem Ort wohlhabender Ungezwungenheit so tun konnte, als wäre sie jemand anders. Jemand, der speziell in diesen heiligen amerikanischen Club aufgenommen worden war. Jemand, der Sicherheit ausstrahlte. Aber sie mochte es nicht, dass sie nach Trenton fahren musste, um sich Zöpfe flechten zu lassen. Es war unvernünftig, in Princeton einen Friseursalon zu erwarten, in dem Zöpfe geflochten wurden. Die wenigen Schwarzen, die sie hier gesehen hatte, waren so hellhäutig und hatten so glatte Haare, dass sie sich nicht mit Zöpfen vorstellen konnte. Doch als sie an einem sengend heißen Nachmittag im Bahnhof von Princeton auf den Zug wartete, fragte sie sich, warum sie sich nicht hier die Haare machen lassen konnte.
So also beginnt das Buch «Americana» von Chimamanda Ngozi Adichie. Rudi Küng, es beginnt mit einem Besuch beim Coiffeur für schwarze Frauen. Haare sind ein wichtiges Thema in diesem Buch.
Ja, ich weiß natürlich von meinen Afrika-Erfahrungen, wie wichtig Haare sind. Und ich habe zwar nicht stundenlang zugesehen, aber ich weiß, dass diese Prozeduren, wenn Frauen sich gegenseitig die Haare machen, wenn sie flechten und so weiter, dass das Stunden dauert. Ich kenne die Salons in Afrika, wo es tausende Haarteile gibt, die man sich einsetzen kann, all das. Aber hier werden Haare zu etwas wie einer Identität. Und das hat mich schon ein bisschen überfordert, das muss ich sagen.
Ja, es ist eigentlich der rote Faden, der durchs Buch führt. Also Ifemelu hat eine Leidensgeschichte des Glättens, des ihrer Hautverbrennens, des, also das ist, man stellt sich ihre Kopfhaut irgendwann wie eine einzige große Narbe vor, bevor sie sich entschließt, ihren Afro wachsen zu lassen. Und das ist, das fand ich so spannend, das ist eine Version, die wird weder in USA noch in Nigeria erlaubt. Überall in beiden Ländern müssen sich die Frauen eigentlich die Haare zurecht machen. In beiden Ländern ist das Haar eigentlich der Schauplatz der Überanpassung. Man wird auf der sozialen Leiter gemessen, je nachdem, was man mit seinen Haaren macht. Und ganz toll fand ich, als die Ifemelu irgendwann in ihrem Blog schreibt, stellt euch Michelle Obama mit wolligem Haar vor. Genau. Geht das oder geht das nicht? Es geht nämlich eigentlich nicht. Und dann wird klar, wie selbst Michelle Obama, total verehrt von unserer Bloggerin, wie selbst sie den Zwängen unterliegt, was Haar betrifft.
Und vielleicht darf man hier noch anfügen, das Haar ist auch mit dem Teint des Gesichts noch verbunden. Mhm. Je heller, desto akzeptabler. Das gibt dann Geschichten auch, wie sie das erzählt, wie viele chemischen Applikationen da verwendet werden. Und das ist natürlich eine Realität.
Die reinste Giftmischerei.
Und ich glaube, ich habe auch an Michelle Obama gedacht, an dieser Stelle, weil das ist so ganz typisch, diese geraden Haare. Und ich weiß, afrikanische Frauen sind stolz, je länger ihre Haare sind und je gerader sie sind.
Mir ist dieser hohe Preis für solche Frisuren nie klar geworden. Also dazu muss ich den Kurs bei Adichie erstmal machen.
Sie haben beide jetzt auch sehr schön gezeigt, eben, dass diese Haare auf etwas stehen. Und was mir an diesem Buch sehr gefallen hat, das ist, dass sie eben dieser messerscharfe und dieser entlarvende Blick der Autorin auf genau solche gesellschaftlichen Dinge jetzt, das, was die afrikanischen Frauen betrifft, aber das macht sie genauso, wenn sie ihre neue Heimat USA betrachtet.
Ja, sie wird eigentlich im Laufe ihres Ankommens, wird sie so zu einer Art Expertin der 1000 Prüfsteine, die überall herumliegen und von denen abhängt, ist man angenommen oder nicht? Ist man drin oder draußen? Was ich zum Beispiel auch toll fand, anfangs ist sie entsetzt über die Lässigkeit der Amerikaner, was die Kleider betrifft. Die gehen zu einem Fest und gehen da in ihren alten Jeans hin, etwas, was es in Nigeria nie geben würde. Aber hinten herum, wenn sie dann etwas ausgehen und etwas trinken, dann kriegt jeder seine eigene Rechnung vorgelegt. Die sozialen Codes, das wird für sie eigentlich das Thema ihres Ankommens.
Und ich glaube schon, was mich dann ganz stark beeindruckt hat, der ich ja keine USA-Erfahrung habe, ich muss es gleich gestehen, das ist eben dieser Rassencode. Ich meine, ich lese das ganze Buch letztlich als ein Buch über Rasse und was das bedeutet und wie man in den Vereinigten Staaten offensichtlich mit allen Mitteln der Sprachkunst und sonstiger Kunst, Gesellschaftskunst versucht, so zu tun, als ob es keine Rolle spielen würde, aber es spielt eine essentielle Rolle.
Total essentiell. Ja, sie sagte sogar einmal, Ifemelu hat erst in den USA gemerkt, dass sie schwarz ist.
Genau. Und dann sie zurückkommt und die Erleichterung spürt, dass sie da wieder mit anderen ist und das dieses Rassenmäßige genau. nicht mehr spürt. Was vielleicht nicht ganz volle Wahrheit sein kann, denn es wäre natürlich falsch zu meinen, in Nigeria gäbe es keine Schichtung. Das ist natürlich ganz wichtig. Es gibt die, natürlich mal die soziale, die was Geld oder nicht, oder Klassen, die Klassenschichtung. Es gibt aber natürlich auch eine ethnische Schichtung, das darf man auch nicht vergessen. Und vielleicht ist das schon auch ein Punkt, der eine Rolle spielt.
Ich möchte noch ein bisschen in den USA bleiben, bevor wir nach Nigeria kommen, weil sie wechselt ja danach wieder nach Nigeria. Sie sagt irgendwo, sie seziert das amerikanische Stammesdenken, wie sie sagt. Und das sei Rasse, Schicht, Ideologie und Region. Das ist ja noch speziell, dieser Blick.
Er ist total nigerianisch. Das ist genauso. Das ist da wirklich genauso. Nur, dass eben vielleicht das Element der Rasse im amerikanischen Sinn von Hautfarbe nicht so im Vordergrund steht. Aber sonst ist es genau auch so.
Ich meine, dieser Rassismus in Amerika, der ist ja etwas, was sie dann, ja, als jemand, die dann durchaus eine soziale Leiter erklimmt, aber die auch als Bloggerin sich für sehr viele Schicksale und Varianten von Schicksalen interessiert, wird sie geradezu besessen von diesen feinen Abstufungen des Rassismus. Das heißt, der Rassismus schlägt ihr ständig ins Gesicht.
Was ja auch interessant ist, sie zeigt ja auch, dass schwarze Amerikaner anders sind als schwarze Afrikaner, die in Amerika leben. Also dass da ja auch noch einmal so ein Unterschied ist.
Ja, das musste ich einfach bei ihr lernen. Das war mir so nicht bewusst. Und ich muss auch gestehen, dass dieser Ausdruck Americana, was ja für Nigerianer und Nigerianinnen verwendet wird, die in den USA waren und wieder zurückgekommen sind, den habe ich selber in der Gesellschaft nicht erlebt. Also das ist eine Entwicklung, die vielleicht neueren Datums ist, hängt damit zusammen mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Nigerias, dass eben jetzt tatsächlich sehr viele Leute zurückkommen. Sie schreibt das ja auch in ihrem Buch. Das Buch handelt ja von all diesen Rückkehren. Also das fand ich dann schon noch interessant zu spüren, diese Differenzierung eben, dass auch in Nigeria dann solche Leute anders angeschaut werden.
Wobei ja toll ist, dass sie diesen Weg, von dem die anderen glauben, sie wird ihn jetzt gehen, sie wird eine astreine Amerikaner sein, den geht sie ja genau nicht. Sie kommt zwar zurück, sie hat es geschafft, sich den amerikanischen Akzent nicht anzueignen. Sie hat sich in einer Weise verändert. Sie hat ihn sich wieder abgewöhnt, ganz genau. Sie hat sich auch eine bestimmte Form von Frisuren abgewöhnt. Sie kehrt zurück nach Nigeria. Sie ist verändert. Und diese ganzen Abstufungen, in denen sie verändert ist und trotzdem zu der Nigerianerin in sich zurückgekehrt, das ist eigentlich das Faszinosum des Buches.
Ja, wenn wir gerade da sind, also wie ist es denn mit der Optik auf ihr eigenes Land, Nigeria? Sie, Rudi Küng, waren ja öfter da, als Sie Afrika-Korrespondent waren für Radio SRF. Wie macht sie das?
Sie ist eben wirklich gnadenlos. Und das ist die Stärke dieser Figur, Ifemelu. Sie beschreibt diese Gesellschaft in einer schonungslosen Weise, sei es, dass sie selber spricht oder dass sie andere sprechen lässt. Zum Beispiel auch ihren Vater, der ja immer wieder mit ganz deftigen Kommentaren das Geschehen kommentiert. Also ich würde sagen, jemand, der nicht wirklich mit Haut und Haar da drin in dieser Welt lebt, der kann sich das und würde sich das nicht erlauben, so schonungslos dieses Verhalten der Leute darzustellen. Bis hin zu den Frauen auch. Ja, genau, wenn sie von den Lagos Girls spricht oder von in Abuja, von all diesen Frauen, die auf nichts anderes aus sind, als auf einen reichen Mann zu ergattern. Es wird klar gesagt, Geld ist wichtig, ob man ihn liebt, das ist nicht so wichtig. Also insofern ist ja auch die Tatsache, dass wir von einer Liebesgeschichte reden, so interessant.
Da wollte ich zu den Frauen, gerade noch sagen, das finde ich aber auch wieder etwas Verrücktes. Gerade an ihrer Tante, das ist eine ganz wichtige Parallelfigur, die sich sozusagen männlichen Bedürfnissen unterwirft, auch wenn sie die viel höher qualifizierte Frau ist als Ärztin, als ihr jeweiliger Partner. Das Verrückte ist, sie trifft dann in Amerika Frauen, zum Beispiel da, wo sie zuerst als Babysitterin arbeitet, bei denen sie genau dasselbe feststellt. Frauen, die sich ihren Männern auf eine merkwürdige Art unterwerfen. Und das wird auch ihr Weg der Abgrenzung. Genau. Sie verhält sich nämlich gerade auch in intimen Beziehungen dann anders.
Gehen wir noch kurz auf die intime Beziehung ein. Also es ist ja eigentlich eine Love Story.
Es ist eine tolle Love Story, genau. Es ist so, irgendwann habe ich gedacht, im Grunde ist es die ganz große Liebesgeschichte der Königskinder, die nicht zueinander zusammenkommen können, zwischen denen Meere liegen und wo irgendein Wunder passieren muss, dass sie zusammenkommen. Ist auch irgendwie bis zur letzten Seite nicht so ganz klar.
Wir verraten es auch nicht.
Ich finde, das Beeindruckendste daran ist so der Weg, den sie sich durch Beziehung erarbeitet, um nicht weder in Afrika noch in Amerika zu einer Frau zu werden, die ihre Würde verrät. So.
vielleicht zum Aufbau des Romans. Sie haben es am Anfang angetönt. Sie wird ja eine ganz bekannte Bloggerin, diese Ifemelu, in den USA. Und das ist ja ein ziemlich spannender dramaturgischer Schachzug, den die Autorin da macht. Am Anfang weiß man, dass sie Bloggerin wird, ist. Aber dann so etwa ab einem Drittel des Buches beginnen diese Blogs plötzlich auch in diesem Buch und werden dann immer stärker, bis sie dann wieder zurückgeht nach Nigeria. Wie fanden Sie dieses Stilmittel?
Für mich ist es war so faszinierend zu spüren, diese Direktheit, diese Unvermitteltheit, dieses ehrliche Reden über Sachen, kann sie in dieser stilistisch engeren Form des Blogs noch gewissermaßen wie konzentrieren. Das fand ich das Spannende daran. Die Wirkung verstärken.
Ja, das Geballte, das Konzentrierte, genau wie Sie gerade sagen. Was ich einfach ganz toll fand, ist, dass sie im Grunde aus einer ganz zutiefst persönlichen Geschichte zu einem politischen Wesen wird. Sie wird durch den Blog, der das Medium ihrer Identität eigentlich ist, das Medium ihrer Orientierung in der Fremde, wird sie von ihrer persönlichen Suche zu einer sozialen Kritikerin auch.
Wir lassen das jetzt so stehen. Das war Americana von Chimamanda Ngozi Adichie, erschienen im S. Fischer Verlag und übersetzt von Annette Grube. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur mit der April-Ausgabe von Literatur im Gespräch. Wir haben noch ein zweites Buch auf dem Tisch liegen. Der Roman der jungen Somalierin Nadifa Mohammed, Der Garten der verlorenen Seelen, erschienen im CH Beck Verlag und übersetzt von Susanne Urban. Mohammed Nadifa ist eine junge Autorin, 33 Jahre alt. Und die Geschichte, die sie erzählt, spielt in Somalia Ende der 80er Jahre, kurz vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Erzählt wie die Geschichte von drei Frauen aus ganz unterschiedlichen Schichten. Da ist Kasar, die ältere, verwitwete Frau aus wohlhabenden Verhältnissen. Dann die junge Soldatin Filsan aus Mogadischu und Deko, ein 8-jähriges Flüchtlingsmädchen, das auf der Straße lebt. Und die Autorin, die erzählt jetzt aus dem Leben dieser drei Frauen, die in ganz unterschiedlichen Milieus leben, bis sich dann durch den Bürgerkrieg ihre Wege kreuzen. Angesiedelt ist die Geschichte in der nordsomalischen Stadt Hargeisa. Das ist wichtig für die Geschichte. Rudi Küng, vielleicht können Sie uns etwas über diese Stadt sagen, bevor wir dann den ersten Ausschnitt hören.
Es war eigentlich lange Zeit eine unbedeutende Stadt und kolonial gesehen ist es eine ebenso traditionelle Stadt mit schönen Gebäuden, schön angelegt, mit Avenues, mit historischen Gebäuden, wie es eben zu einer europäischen Stadt gehört, wie Mogadischu auch war. Und es spielt ja auch noch in dieser intakten Stadt, die dann im Verlauf des Romans zerstört wird. Und mit dieser Zerstörung eigentlich wird ja wirklich die ganze gesellschaftliche, das ganze gesellschaftliche Gewebe aufgerissen, zerrissen. Und ich glaube, es braucht wirklich ein bisschen Kraft, sich durch alle diese schrecklichen Geschehnisse durchzulesen.
Das ist wirklich fast so ein Weg zu verbrannter Erde am Schluss.
Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns den Einstieg in das Buch an und diskutieren dann darüber. Und es beginnt mit der Feier des Unabhängigkeitstages, mit einer großen Parade. Und die Bevölkerung ist gezwungen, daran teilzunehmen. Es liest Sandra Werner.
5 Uhr morgens. Zu früh, um etwas zu essen. Kaum Licht. Vielleicht gerade genug, um einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden zu können. Doch im Bad wäscht sich Kafsar am Waschbecken das Gesicht und schlüpft in die Tracht. Sie tastet sich in den Unterrock und das rote Etui-Kleid, zwängt dicke Bernsteinreifen über beide Ellbogen und streicht über ihren schlaffen Brüsten eine schwere Silberkette glatt, ordnet auf ihrem schmalen Bett Laken und Decke. Sie trinkt das Glas Wasser aus, das auf dem Nachttisch steht, und schüttelt ihre Ledersandalen aus, für den Fall, dass in der Nacht Spinnen oder Skorpione darin Zuflucht gesucht haben, ehe sie schließlich die Tür zwischen Wohnraum und Küche verschließt. Der Tag wird lang werden, und sie sollte sich zu einem kleinen Frühstück zwingen, aber ihr Magen fühlt sich an wie eine geballte Faust. Mit Sandalen an den Füßen und einem langen Umschlagtuch um die Schultern öffnet Kafsa die Haustür und sieht im Hof die Nachbarinnen versammelt. Mariam English, Fadumo, Zara und Dahabu. »Warum hast du so lange gebraucht?« Dahabu schwenkt die Thermoskanne in Richtung Kafsa. »Ich habe mir die Knie eingeölt«, antwortet Kafsa lächelnd und hakt sich bei Dahabu ein, mit der sie seit Kindertagen befreundet ist. Die Männer und Frauen der Gudi, der Nachbarschaftswache, haben die Nacht über Anweisungen durch Megafone gebrüllt, was man anzuziehen und wo man sich zu versammeln habe. Alle Frauen tragen die gleiche traditionelle Kleidung. Zara verteilt Zweige, die sie von einem Miri-Miri-Baum gerupft hat. Sie haben diese, eine weitere Anweisung aus dem Megafon, im Stadion zu schwenken. Auf der schmalen, sandigen Straße, die vor ihnen liegt, wimmelt es von gleichfalls traditionell gekleideten Frauen, denen weitere Träge folgen.
Dies ist also der Einstieg in das Buch Der Garten der verlorenen Seelen. Da lernen wir Kaza kennen, die eine der drei weiblichen Hauptfiguren. Sie wird da eingeführt. Für mich persönlich war es eine Stärke dieses Buches, wie die Autorin diese Frauen beschreibt.
Das geht mir genauso. Ich denke, wenn jemand hört, Buch aus Somalia, dann denkt er natürlich eben an Zerstörung, Krieg und alles. Und ich habe das jetzt auch schon zweimal gesagt, jetzt muss ich mal das andere sagen. Genau. Und das ist eben, dass hier in einer sehr, sehr anrührenden Art Schicksale gezeichnet werden. Und ich meine, diese Kasar, die ja ihren Mann so sehr geliebt hat, die ihre Tochter so sehr geliebt hat und beide hat sie verloren, das finde ich wirklich, da kommt etwas von dieser Menschlichkeit zum Entstehen. Auch die Alltäglichkeit, kann man sagen, und ich würde das sogar dann auch auf die anderen beiden Figuren übertragen, dass das Gleiche ist, wir mit gleicher Sorgfalt versucht, eben die Menschen, beziehungsweise eben diese Frauen, Mädchen zu schildern. Und das hat auch zur Folge, dass das eine gewisse Normalität dann auch erzeugt. Das ist wie mir, die funktioniert wie meine Mutter oder Großmutter. Das alles, und das finde ich eine ganz wichtige und starke Qualität.
Ich finde auch, Sorgfalt ist eigentlich ein Schlüsselwort für das Buch. Also die Sorgfalt, in der sie sich ihren drei Hauptfiguren zuwendet, und das ist aber auch dieselbe Sorgfalt, mit der sie auch ihr Land und seine Stimmung, seine Gerüche, es ist ein sehr sinnliches Buch. Und was mich an dem Buch sehr berührt, das ist, dass man sozusagen wie einen selbstgestellten Auftrag, fast schon eine Mission empfindet, Somalia zu vermitteln. Und das hat mich sehr angerührt. Somalia hat bei mir tatsächlich gar nicht so viel andere Assoziationen als erstmal so ein Schlagwort wie Failed State aufgerufen und dann ein Buch zu bekommen, das eigentlich auch in einer großen Zärtlichkeit fast schon Menschen und Landschaften erzählt, das hat mich sehr erreicht.
Denken Sie nur an zum Beispiel die Schilderung eines Frühstücks mit all diesen wunderbaren Früchten.
Da
Baguetten, die langen Brote zum Tag Geschäft gehörten. In dieser Schubkarre wird ja dann am Schluss die Kasar schließlich abtransportiert und da wurden jeweils diese Baguetten am Morgen mittransportiert. Es ist dieses Nebeneinander von einem normalen Leben, wie wir das auch kennen. Und ich meine, wir befinden uns in der Stadt. Das muss man ganz klar sehen. Das ist eine kolonial geprägte Stadt mit eben den Einrichtungen, die eine Stadt bietet. Aber das ist ja vielleicht gerade wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Es kommt Kultur vor, es kommen Gedichte vor, es kommt Theater vor.
Es ist überhaupt ein sehr, also diese Poetik, die dieses Buch auch rüberbringt, aus einem Land, wo man wirklich bisher, Mogadischu, Piraten und weiß ich was man alles verbindet mit Somalia. Und man kriegt einen ganz, ganz anderen Blick und auch atmosphärisch sehr dicht.
Wobei sich diese Assoziation ja eben auch bestärken. Ja. Und ich meine, das ist vielleicht so eine ganz große Leistung, dass die Schere geht ja im Grunde unerträglich weit auf zwischen dieser Poesie und zwischen der Gewalt. Also sie ist eine Autorin, finde ich, die sich auf eine, da kann man nicht anders sagen, als mutige Weise dem Ausmaß von Gewalt stellt. Also das, was diesen Frauen passiert, das wird nun dadurch verstärkt, dass die junge Polizistin tatsächlich die ist, die den Akt der Gewalt gegenüber der Casa ausübt, sodass sie dann gar nicht mehr im Grunde aufstehen kann. Also diese Gewalt, die sich auch zum Ende immer weiter zuspitzt, das ist etwas, also gegen Schluss, als es dann wirklich um diesen Abschnitt über die junge Polizistin geht, da ging es mir tatsächlich so, dass ich das manchmal fast nicht mehr lesen konnte.
Das ging mir genau gleich und ich habe mich dann, weil es ja ein Lesen war in Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mich gefragt, würde ich jetzt auch weiterlesen, wenn ich nicht müsste? Und ich glaube, ich würde schon, aber ich habe gelitten. Und das ist die Kraft der Autorin. Und gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, ist es den Leuten, dem Publikum zumutbar? Das kann ich einfach nicht beurteilen.
Also, was war es denn genau, was sie leiden gemacht hat?
Es ist dann, glaube ich, die Detailbeschreibung. Mhm. Sie beschreibt dann wirklich die Verwundungen bis hin auch zu Träumen, die sie dann im Detail schildert. Da laufen Horrorfilme ab im Kopf.
Horrorfilme, geradezu nebenbei. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Szene, die wird eine Familie, die flüchtet, in einem Auto flüchtet. Das kleine Mädchen tritt noch mal kurz auf. aus, dann wird die Autotür zugeschlagen, sie nehmen das Kind nicht mit und das wird dann von einer Gewehrsalve gerade umgelegt und permanent diese Situation, ja, also wo Leben im Grunde nichts mehr bedeutet.
Das ist eigentlich schon erstaunlich, denn die junge Autorin ist ja eigentlich in London aufgewachsen, ihre Eltern sind aus dem Land geflohen, als sie 5 Jahre alt war, dass sie dann solche Dinge beschreiben kann.
Ja, bei mir hat das gewisse Zweifel ausgelöst. Ich habe mir dann so gesagt, also mit welcher Methode kann sie das so genau wissen? Und ich meine, wirklich ist das Positive, alles diese Schilderungen, wie das Leben damals war, in Hargeisa und zum Teil auch in Mogadischu, das kannte sie überhaupt so nicht. Das hat sie recherchiert. Und ich habe dann selber auch ein bisschen recherchiert und von ihr selber erfahren, dass sie eben sich in diese Welt hineinbegeben hat. Ja. Und sie hat die alten Leute befragt, systematisch befragt. Sie hat gesagt, das ist die einzige Chance, die wir heute noch haben, diese orale Geschichte aufzuarbeiten. Und sie sieht sich hier wirklich als jemand, der das eben kann. Und da kommt die Glaubwürdigkeit dann wieder zustande.
Ich finde auch. Also ich meine, sie wäre, wenn wir es jetzt auf deutsche oder deutschsprachige Verhältnisse übertragen würden, bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, dann wäre sie ein typisches Kriegskind. Ja, sie wäre, oder sagen wir mal, im Vorkriegskind. Ja, und einem Kriegskind in Deutschland würde man auch nie das Recht absprechen, sich, da es ja die Eltern und die Großeltern hat, sich sozusagen noch mit einer gewissen Authentizität zurück in die Verhältnisse zu begeben. Und ich habe sogar manchmal vermutet, dass diese starke atmosphärische Kraft, zu der sie in der Lage ist, dass die vielleicht sogar damit zu tun hat, dass sie die ersten 5 Jahre ihres Lebens in Somalia war. Weil als Kind nimmt man natürlich Atmosphären und Gerüche stark auf.
Und sie hat ja auch in ihrem ersten Buch Black Mamba Boy das Leben ihres Großvaters, glaube ich, war es ja, aufgearbeitet, wo eben und auch das spielt in Somalia. Also von daher ist es ja ein Anliegen, das über Literatur aufzuarbeiten.
Ja, bestimmt.
Wir haben jetzt 2 ganz unterschiedliche Bücher von 2 Frauen mit afrikanischem Hintergrund. Was nehmen Sie mit an Stimmungen, an Gerüchen vielleicht, an Ideen, an Gedanken aus diesen beiden Büchern?
Also was mich bei Nadifa Mohammed sehr beeindruckt hat, ist, dass sie eine Geschichte erzählt, in der sie eine Perspektive möglich macht, dass man Opfer und Täter in ihrer Konstellation verstehen kann. Man erkennt auch die Täterin als jemand, die wiederum Opfer von Gewalt ist. Das ist eine ganz große Differenzierung, die mir Eindruck gemacht hat. Auch wenn ich das Finale des Buches dann manchmal nicht mehr so ganz überzeugend fand. Bei Chimamanda Ngozi Adichie ist es mir so gegangen, dass eigentlich ganz anders als bei Mohammed eigentlich so der strahlende Bogen einer Geschichte, mit der man mitgelitten hat und mitgehofft hat, die dann tatsächlich zu etwas geführt hat, zu einer Art von Selbstwert oder Selbstbewusstsein, die man unbedingt glaubt und wünscht. Das ist, finde ich, wunderschön.
Bei mir war es beim Buch von Nadifa Mohammed ist etwas passiert, wie wenn ich ein Geschichtsbuch, ein bebildertes hätte, das mir Bilder zeigt aus der Geschichte dieses Landes Somalia, von dem ich eben auch nur Trümmer vor mir gesehen habe und plötzlich sind Welten entstanden. Und das fand ich etwas ganz Starkes, dieses Zurückholen eines zerstörten Landes in die Gemeinschaft der Weltländer. Das war für mich ganz wichtig. Und das Zweite bei der Chimamanda Ngozi Adichie, das war einfach einmal mehr die tiefe und unerträgliche Einsicht, wie schwierig die Liebe ist.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Rudi Küng, Bernadette Konrad. Das war Literatur im Gespräch in der Sendung Reflexe mit den beiden Neuerscheinungen Americana von der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie und Der Garten der verlorenen Seelen von Nadifa Mohammed, die ursprünglich aus Somalia stammt. Diskutiert haben mit mir Esther Schneider, die Literaturkritikerin Bernadette Konrad und der Afrikakenner Rudi Küng. Übrigens, Chimamanda Ngozi Adichie wird am 14. und 15. Mai in der Schweiz lesen, und zwar am 14. Mai im Kaufleuten in Zürich und am 15. Mai im Literaturhaus in Basel. Die Angaben zu beiden Büchern finden Sie im Internet unter srf.ch, Stichwort Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.